Also wer jetzt wirklich gezielt sein Bindegewebe anpassen möchte oder vorbereiten möchte auf eine höhere Belastung, den kann man nahelegen, letzten Endes so alle 6 Stunden so einen Belastungsreiz zu setzen.
Wer sich die Laufelite anschaut, denkt schnell mal, wow, diese Leute müssen ja wirklich fürs Laufen geboren sein. Und umgekehrt könnte man denken, mit einem Plattfuß oder schwacher Achillessehne kommen wir beim Laufen nicht weit. Mit bestimmten anatomischen Voraussetzungen haben wir wohl einfach Pech und sind einfach anfälliger für Verletzungen. Aber stimmt das? Oder ist unser Bewegungsapparat viel anpassungsfähiger, als die Wissenschaft lange glaubte? In dieser Podcast-Folge klären wir, wie viel Laufen der moderne Mensch in seinen modernen Schuhen noch ab kann und wie sehr die Genetik darüber bestimmt, ob wir Bestzeiten laufen oder uns verletzen. Dafür habe ich einen absoluten Experten auf diesem Gebiet zu Gast, nämlich Dr. Freddy Sichting von der TU Chemnitz. Freddy ist selbst langjähriger Läufer und stellt sich in seiner Forschung die Frage, wie unser evolutionär geprägter Körper mit unserem modernen Umfeld zurechtkommt. Und dafür hat er auch schon mit dem berühmten Dan Lieberman zusammengearbeitet. Freddys Forschungsarbeit wurde unter anderem mit dem Wissenschaftspreis des DOSB ausgezeichnet und die spannendsten Ergebnisse daraus teilt er jetzt mit uns im Podcast. Freddy erklärt, wie sich unsere Füße durch Training, Alltag oder auch Schuhe verändern und wie auch du und ich unsere Sehnen und Muskeln so trainieren können, dass sie wie für den Marathon gemacht sind. Hier ist Elliot aus der Redaktion und jetzt ganz viel Spaß mit dieser langen, aber extrem spannenden Folge. Freddy, ich grüße dich. Herzlich willkommen im Achilles Running Podcast.
Hallo Elliot, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir? Genießt du schon das Frühlingswetter? Machst du vielleicht auch schon an Training was draußen? Das frage ich ja zurzeit gerne.
Mir geht's sehr gut. Ich genieße das Frühlingswetter. Ich komme noch sehr erholt, gerade aus dem Urlaub.
Ja, hast du erzählt.
Und dann noch so ein bisschen den Schnee genießen. Und also von daher, Training war jetzt eher auf ein bisschen Langlauf unterwegs, bisschen Berge hochlaufen und jetzt schaue ich mal, was noch davon übrig bleibt. Aber ich fühle mich gut und freue mich auf das Frühlingswetter tatsächlich.
Ja, es ist krass natürlich, dass du jetzt noch den Schnee ein letztes Mal miterlebt hast. Liegt dir denn so das Bergtraining? Also hast du das jetzt, machst du das regelmäßig oder war das jetzt sogar eher so eine Ausnahme?
Das war Nutzen der Gelegenheiten. Ich habe tatsächlich sonst liegen mir Berge, glaube ich, nicht so. Also ich habe zuletzt, im letzten Jahr habe ich einen Berglauf mitgemacht, also so einen sehr profilierten Lauf und habe gemerkt, dass ich auf der geraden Strecke sehr viel lieber unterwegs bin und was das für einen riesengroßen Unterschied macht. Also obwohl im Prinzip ja die Streckenlänge und alles gleich ist, ich einfach sehr viel schneller an meine Grenzen gekommen bin.
Also aus dir wird, denkst du, kein Trailrunner mehr?
Da werden wir ja noch drüber sprechen. Also möglich ist alles.
Okay. Kleiner Spoiler.
kleiner Spoiler. Wir können uns ja gut anpassen. Und darauf vertraue ich sehr. Aber im Moment ad hoc würde ich es nicht schaffen.
Okay. Ja, ich finde auch, es ist immer ein ganz schön anderer Reiz. Das habe ich auch sogar in Berlin gemerkt, als ich mal meine Strecke von eher Asphalt zu mehr Park gewechselt hatte. Ne? Ich bin da jetzt nicht irgendwie 20 Kilometer durch den Wald gelaufen, sondern ich habe einfach angefangen, mehr Parkboden, also so Waldboden oder Erdboden vielleicht eher mit zu integrieren. Und da habe ich schon gemerkt, oha, meine Fußsohlen, die sind das ja gar nicht gewöhnt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das identifiziert habe, dass das daran lag. Aber an sowas merkt man das ja schon, ne? Dass das dann selbst im Kleinen einen ganz schönen Unterschied machen kann.
Absolut. Das ist immer wieder erstaunlich, wie fein unser Körper sich an unsere Umwelt anpasst. Und das, was du ansprichst, ist ja letzten Endes eine Umwelt. Ne? Ob ich Asphalt laufe oder Waldboden oder einfach nur nicht geteerten Boden. Ja. Die kleinste Unebenheit kann da letzten Endes eine Rückmeldung geben. Und solange man das spürt, ist das, glaube ich, auch noch ein gutes Zeichen.
Das stimmt, ja. Und ich habe auch darauf reagiert. Also alles richtig gemacht.
Super.
Ja. Ja, du bist ja selber schon länger, aber passionierter Läufer, kann man vielleicht so sagen. Vielleicht mal direkt eine persönliche Frage. Vielleicht als du angefangen hast mit dem Laufen, hattest du da eher so das Gefühl, ich bin fürs Laufen geboren? Oder kennst du auch so dieses Mist, ich glaube, meine Anatomie ist irgendwie gar nicht für dieses Tempo oder für die Belastung gemacht?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich zurückschaue, ich bin tatsächlich, oder mein sportlicher Hintergrund liegt, oder die sportlichen Anfänge liegen im Schwimmen.
Ja.
Das heißt, ich war lange Zeit, war ich im Leistungskader schwimmen. Und dann hatte ich einen großen Nachteil, dass ich einfach nicht gewachsen bin, lange Zeit. Und das ist im Schwimmen, gerade in den frühen Jugendjahren, von einem großen Nachteil. Wenn alle anderen neben einem breites Kreuz bekommen und einfach groß sind und die Hebelverhältnisse nutzen können. Und ich hatte aber durch das Schwimmen eine relativ gut ausgeprägte Ausdauer. Und von daher war der Schritt dann zur Leichtathletik naheliegend. Und ich glaube schon, dass meine Anatomie schon gute Voraussetzungen mitbringt für das Laufen. Aber richtig für das Laufen geboren habe ich mich nicht gefühlt, sondern fast im Gegenteil. Mein Körper hatte sich daran gewöhnt, dass es keine Sperrkraft gibt im Wasser.
Stimmt. Ja.
Und ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre lang einfach nur gespürt, dass mein Körper immer wieder mit dieser Sperrkraft zu tun hatte, weil da eine Überlastungsverletzung nach der anderen kam. Also ich kam von der Atmung und Leistungsparametern, also physiologisch kam ich völlig mit, Leistungsdiagnostik auch gut abgeschnitten, aber einfach diese dauerhaften Belastungen, dieser Impact, der hat einfach meinem Körper nicht gut getan. Und von daher, das hat lange Zeit gebraucht, aber ansonsten, mittlerweile bin ich, glaube ich, ganz gut angepasst.
Das ist aber, glaube ich, auch so anekdotisch was, womit viele, gerade FreizeitläuferInnen, relaten können, sage ich jetzt mal, also sich da wiederfinden in der Erzählung, weil gerade die Leute, die vielleicht sogar gar nichts als Kind mit Leichtathletik zu tun hatten, ja schon am Anfang ein bisschen mit dem Laufen auch kämpfen. Also sogar ich würde sagen, ich war eigentlich immer ganz gut im Sport, wenn ich so zurückblicke auf meine Kindheit, aber ich habe auch eher so im Sprinten gute Ergebnisse gehabt. Im Ausdauerlauf war ich übel schlecht. Also ich hätte jetzt wirklich rückblickend nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Langdistanzen für mich entdecken würde. Habe mich wirklich eher mal so auf den schnellen Distanzen gesehen. Das ist ja auch komplett verloren gegangen dann so im Erwachsenenalter. Aber darin erkennt man ja, wie viel Potenzial man da doch dann hat, aber auch wie viel vielleicht auch Fragezeichen dann bei den Leuten im Kopf sind, wenn sie mit dem Laufen beginnen. Weil gerade die Anfangszeit ist halt recht hart, ne? Weil man da einfach noch von der Cardio her nicht so viel leisten kann. Der Körper ist es null gewohnt, Ausdauer leisten zu können, wenn man nicht gerade sowas wie, weiß ich nicht, Radfahren oder so regelmäßig gemacht hat. Das ist ja schon was, womit, glaube ich, viele leider kämpfen müssen. Aber gleichzeitig, wenn man sich so die Laufelite anschaut, dann denken, glaube ich, alle so, klar, die sind auf jeden Fall fürs Laufen geboren. Ist wahrscheinlich aber auch so ein kleiner Trugschluss, nehme ich mal an.
Ich würde es differenziert betrachten. Ich glaube, dass die im Elite-Sportbereich ganz vorn dabei sind, schon bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die das Laufen begünstigen. Worauf wir achten müssen, beziehungsweise was ich scharf trennen würde, ist, dass allein die Veranlagung, allein die Genetik darüber bestimmt, wie gut ich tatsächlich am Ende bin.
Ja.
Das heißt, wir haben vielleicht einen gewissen Rahmen, der uns vorgegeben wird, und der ist, wenn wir das global betrachten, für alle Menschen nahezu gleich. Also wir schwanken natürlich biologisch, also die Biologie besteht aus Variation und wir variieren in unseren Eigenschaften. Das heißt, es gibt größere Männchen, kleinere Männchen, es gibt Unterschiede in den Muskelzusammensetzungen, in den Hebelverhältnissen, die daraus entstehen, dann durch die Körperlänge. Es gibt auch Verschiedenheiten oder Variationen, Streuung im Bereich der Bindegewebe, Sehnen, wie lang sie sind, wie steif sie sind. Aber all das streut unheimlich. Und bei uns entsteht aber ganz schnell das Bild, dass bestimmte Personen einfach dazu geboren sind. Und das stimmt per se, glaube ich, nicht. Weil das ist auch das, was wir in der Wissenschaft ganz häufig sehen, ist, dass die Ergebnisse sehr kontrovers sind. Also wir können tatsächlich nicht wirklich bestimmen, ob jetzt bestimmte Sportgruppen per se höhere Steifigkeiten in den Achillessehnen zeigen beispielsweise oder bestimmte Körpermerkmale zeigen. Wir haben eine sehr, sehr große Streuung. Da würde ich nicht sagen, dass man zwingend dazu geboren ist.
Ja, schon mal ein erstes Fazit an der Stelle. Da wollen wir natürlich jetzt noch tiefer einsteigen. Deswegen haben wir dich heute da. Ich bin schon sehr hyped, mehr über deine Forschung zu erfahren. Das ist sehr cool, dass wir da wirklich den absoluten Experten an Bord haben heute. Lass uns vielleicht gern mal ganz am Anfang beginnen, also tatsächlich beim Urmenschen und der Frage, wofür unser Körper evolutionär gemacht ist. Vielleicht noch eine kurze Anekdote. Als ich damals Born to Run gelesen habe, kennen, glaube ich, super viele Leute da draußen. Christopher McDougall hat das Buch geschrieben. Danach war ich überzeugt davon, dass der Mensch auf jeden Fall zum Laufen gemacht ist und das am besten barfuß, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht erstmal deine Einschätzung. Wofür ist der Mensch evolutionär gemacht? Ist es das Laufen?
Das ist eine sehr gute Frage. Was mir an der Frage gefällt, ist die, vielleicht um so ein bisschen abstrakter einzusteigen, die Wortwahl allein. Dass wir ganz häufig davon sprechen, wofür sind wir gemacht. Und wenn wir von diesem Machen sprechen, dann legt das so ein bisschen nahe oder kann das so ein bisschen assoziiert werden, dass es da irgendetwas Schöpferisches eigentlich schon fast gibt oder etwas so ingenieursmäßig, jemand, der uns zusammengebaut hat, so wie wir ein Fahrrad machen für etwas, ob Downhill oder Rennrad, Straße. Und das ist, natürlich meinen wir das nicht. Wir wissen in der Regel, dass jetzt die Schöpfergeschichte eine Alternative oder das nicht wirklich vollständig erklären kann. Aber wir benutzen diese Worte. Wenn wir aber im biologischen Sinne sprechen und dann den Kontext der Evolution mit einbeziehen, dann sollten wir mehr davon sprechen, woran sind wir angepasst. Und das ist, diese Anpassungsleistung findet immer in Interaktion mit einer Umwelt statt. Und Interaktion mit Umwelt bedeutet, die Anpassungsleistung sollen dazu beitragen, dass wir uns fortbewegen können, dass wir uns fortpflanzen können und dass wir uns letzten Endes ernähren können, Nahrung suchen können, damit unseren Nachwuchs und uns selbst ernähren können. Und das sind die Merkmale. Ne? Das ist das, wonach letzten Endes Natur selektiert. Das ist eine Überlebenswahrscheinlichkeit vergrößert. So. Und wenn wir dann die Frage stellen, woran sind wir eigentlich angepasst, dann ist es, dann gehen wir etwa 2 Millionen Jahre zurück. Können sicherlich in der Geschichte sogar noch weiter zurückgehen, aber wenn wir jetzt über uns sprechen als Spezies, dann Homo sapiens, dann gehen wir etwa 2 Millionen Jahre zurück und dann befinden wir uns in Afrika und dann befinden wir uns in unserer Umwelt wahrscheinlich in einem Jäger-Sammler-Dasein. So, und dieses Jäger-Sammler-Dasein erfordert Bewegung. Ja. Erfordert Bewegung zum Jagen, zum lange Laufen können. Das ist scheinbar eine Anpassungsleistung tatsächlich, dass wir in der Lage sind, sehr lange Strecken zu laufen und das auch bei größter Mittagshitze. Etwas, was den allermeisten Tieren nicht im Traum einfallen würde, bei höchster Hitze einfach loszulaufen, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, die wir auch haben. Also das Schwitzen am ganzen Körper, da sind wir nahezu allein im Tierreich und also wir jagen. Dann haben wir etwas gejagt, dann müssen wir es zurückbringen, also ins Camp bringen. Wir müssen also in der Lage sein, auch viel zu tragen. Also auch eine gewisse Kraft mitbringen. Und dann bewegen wir uns in der Savanne. Das heißt, du hast vor uns das Laufen im Park angesprochen. Das ist ein unebener Untergrund. Ja, das ist also, wir müssten diesen Unebenheiten irgendwie entgegenkommen. Und dann können wir sagen, wir müssen auch irgendwie sammeln. Und das Sammeln erfordert, dass wir viel am Boden hocken können, dass wir trotz allem uns fortbewegen, also viele lange Strecken gehen können. Und jetzt für den Bewegungsapparat konkret und mit Bezug auf dieses Born-to-Run-Konzept ist natürlich also das Laufen ein elementarer Bestandteil gewesen. Und wir haben sicherlich sehr, sehr viele Anpassungsleistungen, die wir in der Anatomie wiederfinden, die dafür sprechen, dass sie sehr, sehr günstig für das Laufen sind. Okay. Da könnten wir jetzt von Kopf bis Fuß letzten Endes so einzelne Stationen uns anschauen. Und das ist das ist etwas, also sind wir zum Laufen gemacht? Ich würde sagen, wir sind zum Jagen und Sammeln gemacht. Das ist vielleicht viel wichtiger, weil es ist sehr, sehr viel mehr als einfach nur das Laufen. Und das ist vielleicht auch der Trugschluss oder vielleicht auch so ein bisschen irreführend mit dem Buch Born to Run, die sich ja mit den Tarahumara, die ja im Mittelpunkt stehen, also die indigene Volksgruppe in Mexiko, die das aber nicht, das Laufen nicht als Jagen und Sammeln Tätigkeit machen, also es ist nicht die Anpassungsleistung an das Jagen und Sammeln, sondern da ist das Laufen ja vor allem integraler Bestandteil der Kultur. Das heißt, diese langen, langen Läufe, die ja sozusagen machen, dafür wird aber nicht explizit trainiert, sondern das ist Spaß, das ist Freude an dieser Bewegungsform. Und dann sehen wir auch diese, bei den Tarahumara auch aktuell, haben wir auch Daten vorliegen, dass das Barfußlaufen lange Zeit, also die ältesten Generationen laufen noch barfuß, aber spätestens mit dem Buch Born to Run erlebt die Tarahumara so ein großes Interesse, dass da sehr viele Läuferinnen und Läufer auch immer wieder sozusagen das als Highlight sehen und als Dankeschön ihre Schuhe da lassen und mittlerweile auch die Tarahumara-Population sehr, sehr viel in Schuhen läuft. Also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, wir haben an sich biologisch, evolutionär sind wir sehr gut angepasst an das Laufen. Ja.
Okay, aber seitdem hat sich ja ziemlich viel getan. Also die wenigsten Personen leben ja noch in so Stämmen wie die Tarahumara zum Beispiel. Und auch da hast du ja eigentlich auch gerade schon erklärt, dass die das jetzt auch nicht aus reinen Anpassungsgründen machen, sondern dass es eher ein kulturelles Ding bei denen ist, das Laufen. Also kann man da schon auch nicht auf alle, ich nenne jetzt mal so Indigene oder Urmenschen oder so, schließen. Das ist ja dann schon ein großer, also es scheint dann ja schon auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal für diesen Stamm zu sein oder gewesen zu sein, so ein bisschen. Kann man denn dann all diese Anpassungen noch bei dem heutigen Menschen so sehen? Oder haben wir uns schon eigentlich zu sehr verändert, als dass diese Anpassungen noch da sind? Weil ne, die meisten von uns sitzen halt den ganzen Tag in der westlichen Welt. Es wird halt wenig gesammelt, gejagt oder gesammelt, gejagt, gelaufen, tun die wenigsten heutzutage noch.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also unser Körper hat sich in den letzten 2 Millionen Jahren nicht wirklich verändert. Krass. Also biologisch gesehen ist einfach, tickt die Uhr so langsam, dass Anpassungsleistungen, die jetzt wirklich auf, es gibt Variationen, es gibt eine Mutation, und die schafft so einen großen Überlebensvorteil, dass sie letzten Endes weitergegeben, also vererbt wird und dann verbreitet sich das über eine Population hinweg und setzt sich durch. Diese Anpassungsleistung, die finden in einem evolutionären Maßstab sehr, sehr langsam statt. Also da sprechen wir über Zehntausende Jahre, die das sozusagen dauert, bis sich etwas durchsetzt. Und wir würden vermutlich, wenn wir jetzt die Chance hätten, 1 Million Jahre zurückzureisen und würden einen Homo sapiens treffen und würden den vielleicht noch, in den Beauty-Salon schicken, wir würden den nicht groß von uns unterscheiden können. Das ist letzten Endes, die Anatomie hat sich da nicht großartig verändert. Was sich aber verändert hat, und das ist ja das, was du angesprochen hast, ist die Umwelt, die hat sich rapide verändert. Da gibt es zwei riesengroße Umbrüche, die wir in unserer Menschheitsgeschichte erlebt haben. Das ist einmal vom Jäger-Sammler der Übergang zur Landwirtschaft, als wir erkannt haben, dass letzten Endes der Nahrung hinterherzulaufen und die zu sammeln irgendwie zu anstrengend ist und es eigentlich sehr viel bequemer ist, die vor der Haustür letzten Endes zu domestizieren oder Pflanzen zu kultivieren und dann letzten Endes wir sehr viel, auch eine gewisse Versorgungssicherheit mehr schaffen. Das hat ungefähr vor 10.000 Jahren stattgefunden, diese Veränderung. Und die hat schon massiv natürlich auch ganz andere Anforderungen für unseren Bewegungsapparat gebracht. Sehr viel monotonere Bewegungen, auch körperlich ganz anders belastende Bewegungen. Und dann hat vor ungefähr 250 Jahren eine weitere drastische Veränderung stattgefunden, nämlich die Industrialisierung. Als wir festgestellt haben, dass jetzt die Tiere sozusagen vor der Haustüre zu haben und auch vielleicht die Nahrungsmittel allgemein vor der Haustür zu haben, schon schön und gut ist, aber es wäre doch noch schöner, wenn Maschinen sich darum kümmern könnten. Ja, und das ist so diese Industrialisierung, die stattgefunden hat, in der das maschinelle Verarbeiten sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt ist, dass wir überhaupt auch die in der modernen Form Nahrungsmittel verarbeiten konnten. Wir plötzlich einen ganz anderen Lebensstil hatten, weil plötzlich auch Werksarbeit in den Mittelpunkt gerückt ist. Wir eine geregelte Arbeitszeit hatten, wir plötzlich Freizeit hatten und in dieser Freizeit plötzlich uns überlegt haben, was können wir damit machen? Und dann kam uns unter anderem in den Sinn, wir könnten doch Sport machen. Aber das sind alles sehr, sehr junge Entwicklungen. Ne? Ich habe gerade darüber gesprochen, 250 Jahre, das ist in diesem evolutionären Maßstab, ist das nichts. So, und jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, mittlerweile postindustrialisiert, dass wir sozusagen nicht nur Maschinen etwas für uns machen, sondern die Maschinen auch anfangen für uns mitzudenken und einfach die Notwendigkeiten wegfallen, dass wir uns bewegen müssen. Ja, das ist, also es ist eine Freiwilligkeit geworden. Es ist keine Notwendigkeit mehr, sondern es ist jetzt, ich kann hier permanent, also könnte jetzt hier eine Woche lang sitzen und ich könnte mir mit meinem, ich könnte mir über meine App, könnte ich mir meine Nahrungsmittel besorgen.
Stimmt.
Ich könnte soziale Kontakte pflegen. Also das alles wäre möglich per se. So, und das hat aber unser Körper, der ist da überhaupt nicht mitgekommen. Also jetzt sitzen wir, haben wir in so ungewöhnliche Situation, dass ich gerade hier vor einer Kamera sitze und einem Mikrofon und mit dir sprechen darf und darüber spreche, wie natürlich das Laufen ist. Das ist schon paradox. Und dabei sitze ich die ganze Zeit. Und unser Körper ist super kompromissbereit und er nimmt sehr, sehr viel an. Aber er macht etwas. Also von daher, wir stecken eigentlich noch in einem sehr, sehr alten Körper, in einem evolutionär geprägten Jäger-Sammler-Körper, der mit in rasanten Tempo in eine moderne Welt überführt wurde und jetzt gesagt hat, jetzt schau dir mal die Umwelt an und schau, wie du zurechtkommst. Und die Ergebnisse oder das, was wir aus Studien sehen, legt nahe, dass wir mit diesen Umweltbedingungen nur bedingt zurechtkommen. Das gilt für unseren Alltag genauso wie für das Laufen im Speziellen.
Ja, lass uns gerne mal mehr über diese Diskrepanz, die dann dadurch ja entsteht, sprechen. Weil wenn unser Körper eigentlich dazu in der Lage ist, weil wir immer noch diese Art Urmensch sind, wie wirkt sich das dann zum Beispiel auf den Sport aus? Also wenn wir eigentlich noch die Möglichkeit rein körperlich haben, diese Leistungen zum Beispiel lange zu laufen, zu erbringen, wo funkt uns dann aber dann die Umwelt da dazwischen?
Die Umwelt funkt uns bei der individuellen Entwicklung dazwischen. Also wir können vielleicht unterscheiden zwischen zwei Typen. Das eine ist der Genotyp, das andere ist der Phänotyp. Genotyp ist letzten Endes das, meine genetische Ausstattung. Das, was ich letzten Endes vererbt bekommen habe. Und das sind Merkmale, die können über Jahre, also über Generationen hinweg sind die sozusagen stabil geblieben, einigermaßen stabil. Da können wir nicht viel machen. So, und das ist letzten Endes unser evolutionäres Erbe, was wir letzten Endes mitbekommen haben. Das heißt, wir haben sehr viele Merkmale, die unter anderem das Laufen begünstigen. So, und jetzt sprechen wir aber über den Phänotyp. Und das ist letzten Endes die Entwicklung von der Geburt an, über die gesamte Lebenszeit. Und da zeigt unser Körper glücklicherweise ein unheimliches Anpassungspotenzial. So, Anpassung und das ganz allgemein gesprochen, der passt sich an hohe Belastung an und er passt sich aber auch an geringe Belastung an. Und er passt sich, wenn es nicht notwendig ist, sehr gerne vor allem an geringe Belastungen an. Weil geringe Belastungen biologisch gesehen nichts anderes ist als Kalorien sparen. Und das ist das Natürlichste, also das ist, also den inneren Schweinehund oder dieses vielleicht auch sich irgendwie antriebslos zu fühlen oder einfach zu sagen, vielleicht ganz provokant gesagt, faul zu sein, ist unfassbar normal. Weil was biologisch passiert, ist einfach nur, dass mein Körper mir signalisiert, du, das ist gerade großartig, ich kann gerade Kalorien sparen. Und jetzt hatte ich eingangs gesagt, evolutionär gesehen, wozu können wir Kalorien eigentlich verwenden? Ja, eine Kalorie kann nur einmal verbraucht werden. Und die kann ich entweder einsetzen, indem ich mich fortbewege, um Nahrung zu suchen. Ich kann sie nutzen, um mich fortzupflanzen. Oder ich kann sie nutzen, um dann meinen Nachwuchs auch entsprechend zu versorgen, großzuziehen und entsprechend dann meine Gene weiterzugeben. Mhm. Und wenn ich Kalorien sparen kann, dann ist das ja natürlich großartig. Dann heißt das, ich habe mehr Energie, um meine Gene weitergeben zu können.
Verstehe. Ja.
Und also das ist das mal als sozusagen als Grundlage für das, was wir jetzt versuchen, uns aufzubauen oder gedanklich aufzubauen. Und dann kommt der Punkt, dass wir plötzlich uns Gelegenheiten geschaffen haben. Und die gab es lange Zeit in unserer Geschichte nicht. Es gab immer eine Notwendigkeit, sich zu bewegen. Das heißt, wir mussten diese Kalorien verbrennen. Wir mussten uns bewegen. Und plötzlich fällt das weg. Also ich sitze gerade auf einem sehr, sehr bequemen Stuhl. Mhm. Und mein Körper signalisiert mir das sofort und sagt, du, das ist großartig. Also bitte bleib da. Du sparst gerade Kalorien ohne Ende. Ja. So, und was passiert aber? Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ich sitze gerade in einer sehr, sehr ungünstigen Position. Mhm. Das heißt, mein Körper passt sich an diese Umwelt gerade an. Er passt sich an, indem er sagt, du brauchst überhaupt diese ganze Energie, um deine Muskeln hier zu versorgen. Für Sitzen brauchst du das da eigentlich nicht. Das heißt, er baut so langsam, Umbauprozesse finden ja permanent statt. Er baut so langsam meinen Körper um und sagt, du, dein Muskel, brauchst du den? Ich merke gerade bei dem Sitzen, der ist total entspannt. Brauchst du doch gar nicht in der Form, in dieser Stärke. Das Gleiche der Knochen, der fragt mich, du sag mal, ich spüre gar keine Reize. Muss ich jetzt wirklich diese ganzen tollen Mineralien, die gerade in mir gespeichert sind, brauchst du die wirklich? Die kann ich gerade super gut irgendwo anders zur Organversorgung zum Beispiel gebrauchen. Mhm. Und dann sagt der Knochen, du sag mal, weißt du, also zur Stabilität brauche ich dich gerade nicht. Bau ruhig ein bisschen ab, nimm dir, was du brauchst, find Abbau statt. Und das Gleiche könnten wir jetzt für alle Gewebetypen durchgehen. Auch unsere Sehnen würden sagen, du, also so elastisch, das ist super aufwendig, dich auch so, ne, das ist Instandhaltung. Also das ist wie, wenn ich sozusagen Stadtrad versus Rennrad und mein Rennrad, da kümmere ich mich extrem drum, weil ich das Maximale rausholen will, dann ist das ein Rieseninvestment. Bei meinem Stadtrad denke ich mir, ja, einmal drüber geschaut im Jahr, das geht schon. Ja. Und das macht das mit meinem Körper und auf lange Sicht, wenn wir diesen Körper, der sich anpasst, einfach nur anpasst, durch unseren Alltag führen, kann das zu sogenannten, beziehungsweise in der wissenschaftlichen Community sprechen wir zum Teil von Mismatch-Erkrankungen. Also heißt, das kann Erkrankungen begünstigen, die einfach nur aus einem Mismatch zwischen der Veranlagung, also wofür unser Körper gut geeignet ist, und dem, was ja sozusagen ausgesetzt wird, also der aktuellen Umwelt, entsteht. Und da haben wir sehr viele, vor allem chronische, nicht übertragbare Krankheiten, also Rückenschmerzen. Das können wir für das Laufen, liegt nahe, dass auch solche Phänomene wie Runner's Knee oder Fersensporn, plantare Fasziitis, dass das tatsächlich auch Mismatch-Erkrankungen sein könnten, die entstehen durch eine ungünstige Umwelt, also durch unsere moderne Umwelt. Mhm.
Also kann man davon ausgehen, so die Urmenschen hatten diese Runner's Knees und sowas nicht, sondern es sind alles Dinge, die in der westlichen Welt so oft vorkommen, wenn Leute dann anfangen mit dem Laufen, also diese klassischen Laufwehwehchen, diese AnfängerInnen-Laufwehwehchen oder auch diese, auch schon bei Fortgeschrittenen, da gibt es auch immer noch Laufwehwehchen in Anführungszeichen, dass das dann dadurch hervorgerufen wird, dass der Körper sich angepasst hat, aber sich damit eigentlich ins eigene Knie so ein bisschen geschossen hat. Buchstäblich.
Absolut. Also er hat sich letzten Endes, also ich habe tatsächlich, also an sich, es gibt natürlich Grenzen. Ja, also ich möchte gar nicht jetzt alle sozusagen pauschal drüber ziehen. Es gibt sicherlich bestimmte körperliche Voraussetzungen, die per se bestimmte Krankheitsbilder begünstigen. Aber wenn ich mich jetzt beispielsweise ich hatte es eingangs ja gesagt, als ehemaligen Schwimmer betrachte, der die Schwerkraft nicht kennengelernt hat, der kann einen in Anführungsstrichen zum Laufen geborenen Körper mitbringen, der sich aber in seinem Phänotyp, in seiner individuellen Entwicklung nie wirklich an die großen Belastungen angepasst hat, weil sie nicht notwendig waren. Und der deshalb dann diese Wehwehchen nach und nach mitnimmt. Und weil du es angesprochen hast, wir sehen tatsächlich bei Jäger-Sammler-Populationen, wenn die befragt werden, nach der Häufigkeit von solchen Sachen wie Runner's Knee, wie plantare Fasziitis, aber auch andere chronische Erkrankungen, die wir tatsächlich in der industrialisierten Welt sehr, sehr häufig sehen, dann gibt es häufig verwunderte Blicke. Und die Frage, was ist das? Und das ist nicht unbedingt ein Übersetzungsproblem, sondern tatsächlich, dass die Häufigkeit sehr, sehr viel geringer ist, beziehungsweise diese Sachen nicht in der Form bestehen. Also wir können schon davon ausgehen, dass in der Häufigkeit, wie wir sie in unserer modernen Welt sehen, diese Erkrankungen assoziiert werden können mit der Umwelt.
Okay, dann ist es ja im Endeffekt fast belegt. Also man kann davon ausgehen, dass es im engen Zusammenhang steht. Und vielleicht kann man da auch nochmal, also wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, auch zu den klassischen Elite-Läufern, wenn wir uns die angucken, leiden die dann tendenziell weniger unter solchen Mismatch-Erkrankungen oder tritt das bei denen genauso häufig auf? Also um da vielleicht auch so die Kausalität zwischen Höchstleistungen irgendwie und ja, weniger Höchstleistungen zu finden?
Ich glaube, bei der Frage würde ich versuchen, einen Mittelweg zu finden. Also wir müssen uns doch mal vor Augen führen, worüber wir gerade gesprochen haben, woran unser Körper angepasst ist, ist wahrscheinlich ein sehr aktiver Lebensstil, der das Laufen als integralen Bestandteil hatte. Dieses Laufen ist aber in seiner Form und seiner Notwendigkeit klar verschieden von dem, was wir heute als modernes Laufen betrachten. Also es würde wahrscheinlich in den Jäger-Sammler-Populationen keiner auf die Idee kommen, freiwillig zu sagen, so und jetzt laufe ich mal hier einen Marathon und das noch auf Zeit.
Stimmt.
Sondern die Notwendigkeit war, zumindest so schnell sich fortzubewegen und so ausdauernd zu sein, dass man letzten Endes das Huftier, was man gejagt hat, irgendwo zur Erschöpfung zu bringen. So, und da reichen etwa 10 bis 12 km/h konstante Geschwindigkeit ausdauernd aus. Da findet aber sehr, sehr viel Spurenlesen zum Beispiel zwischendrin statt. Mhm. Das heißt, wir müssen uns ja die Situation vorstellen, nur mal ganz kurz, dass ich versuche jetzt aus dieser evolutionären Anpassung zu dem Profiläufer zu kommen. Evolutionäre Anpassung, wir sind in dem Jagen beispielsweise. Das kann teilweise über 8 Stunden dauern. Und die Läufergruppe sucht erstmal Spuren. Dann findet sie Spuren, dann kommt sie dem Kudu zum Beispiel näher. Und dieses Kudu hat aber natürlich, ist Sprintertyp. Das kann super schnell wegrennen. Mhm. So. Und wir laufen dann so langsam hinterher. Und das Kudu ist aber beim Sprinten, weil es eben nicht so gut seinen Körper abkühlen kann, muss es immer wieder runterkommen, aus dem Galopp rauskommen, um sich abkühlen zu können, nämlich durch Hecheln. So. Das hechelt, das kühlt sich ab und währenddessen lesen wir Spuren und dann decken wir es wieder auf. Wir jagen ihm weiter hinterher, da ist wieder ein Lauf. Also eigentlich ist das eher so ein Intervalltraining. Es gibt eine wunderschöne Dokumentation, die man sich auch, ich glaube bei YouTube ist sie auch zu finden, eine BBC-Dokumentation zum Persistence Hunting. Das ist diese Form des Jagens. Und da sieht man, wie eigentlich das eher so ein sehr, sehr langer Intervalltraining ist. So. Mhm. Das heißt, dass wir 10, 20, über 40 Kilometer oder noch länger am Stück auf Asphalt laufen, das ist eine sehr moderne Erfindung. So. Mhm. Und dass wir das auch noch auf Zeit machen, ist noch sehr viel moderner. So. Mhm. Und wenn wir dann darüber sprechen, ob jetzt Elite-Läuferinnen und Läufer mehr oder weniger Mismatch-Diseases haben dann oder Erkrankungen, dann ist das, letzten Endes können wir davon ausgehen, die haben möglicherweise sogar noch mehr, weil sie etwas genauso Unnatürliches machen.
Verstehe.
Weil natürlich im Profibereich man Grenzen austestet, man an Grenzen gelangt. Und dann kann man sich natürlich, und da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wieder zur Genetik zurück, dann gibt es sicherlich individuelle Läuferinnen, die bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die vielleicht etwas widerstandsfähigere Achillessehnen beispielsweise besitzen, die vielleicht auch günstige Hebelverhältnisse haben. Und das ist schon eine gute Voraussetzung, um vielleicht bei dieser maximalen Belastung das Stück länger, dass diese ein, zwei Monate länger verletzungsfrei trainieren zu können, um dann letzten Endes einen Vorteil zu haben. Und dann, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, spielt natürlich die Kindheit auch eine ganz wichtige Rolle. Also wenn ich in der Kindheit sehr viel mich bewegt habe, dann habe ich möglicherweise auch schon, ohne es zu wissen, sehr, sehr gute Grundlagen gelegt, um im höheren Alter verletzungsfrei auch durch höhere Belastungen zu kommen. Also von daher, ich würde sagen, dass ein Profi im Laufsport möglicherweise, wenn er moderate Geschwindigkeiten läuft, selbstverständlich weniger Verletzungen zeigen würde, glaube ich, weil einfach viel bessere Anpassungsleistungen stattgefunden haben. Aber im Kontext seiner Beanspruchung würde ich davon ausgehen, dass diese Mismatch-Erkrankungen genauso häufig auftreten können. Also das ist so wie so eine U-Kurve. Ja? Also zu viel Bewegung, dann schießt die Verletzungsrate genauso wieder nach oben wie möglicherweise zu wenig Bewegung.
Ja, total spannend, sich auch nochmal im Kopf, also so nochmal in Erinnerung zu rufen. Stimmt, auch Marathonlaufen ist nicht natürlich. Auch das kommt jetzt nicht an das ran, was es vielleicht damals die Jäger und SammlerInnen gemacht haben, also unsere Vorfahren. Aber bleiben wir doch gerne mal bei diesen besonderen Eigenschaften, die sich trotzdem so ein bisschen unterscheiden in der heutigen Zeit von vielleicht FreizeitläuferInnen versus die Elite. Da hast du ja zum Beispiel Sehnen angesprochen. Hebel. Bleiben wir vielleicht mal bei der Sehne, oder wenn du sagen würdest, das ist ja so die Priorität, das ist so rankst du vielleicht auch diese Eigenschaften, welche besonders viel Auswirkungen am Ende auch auf das Laufen, auf die Laufökonomie und so vielleicht haben. Welche Rolle spielen diese Eigenschaften, beziehungsweise welche Rolle spielt die Sehne? Also trennt sie dann den Spreu vom Weizen in dem Fall?
Sie kann dazu beitragen, glaube ich. Also sie spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir wissen von der Achillessehne, dass sie ähnlich wie eine Feder funktioniert oder beziehungsweise wir uns die Funktion ähnlich einer Feder vorstellen können. Das heißt, wenn wir auf dem Boden aufkommen, dann wird diese Feder gespannt, da wird Energie gespeichert, allein durch die Schwerkraft, die wir mitbringen mit unserem Körpergewicht. Und wenn wir den Boden wieder verlassen, das heißt uns vom Boden abdrücken, dann wird diese Energie zurückgegeben und frei Haus letzten Endes unterstützt sie unsere Fortbewegung. Und da sprechen aktuelle Studien, 20-30% der Energie, die wir sozusagen beim Aufprall erzeugen, kann durch die Achillessehne, wenn sie gespannt ist, zurückgegeben werden. Und das ist die Grundvoraussetzung. Und unsere Achillessehne, wenn ich von unserer spreche, dann meine ich uns als Mensch, die ist auch außergewöhnlich gut dafür geschaffen, dass sie diese Energie speichern kann, weil sie gerade im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, da spreche ich über Schimpansen, über Gorillas, außergewöhnlich lang gestaltet ist. Das heißt, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, einem Gorilla oder einem Schimpanse zu fragen, zeig mir deine Achillessehne, dann wären wir enttäuscht, weil die ist nahezu nicht da. Spannend. Da ist eine Wadenmuskulatur. Und die setzt mit einer ganz kurzen Sehne, setzt die direkt am Fersenbein an, weil es diese Notwendigkeit der Energiespeicherung gar nicht gibt. Und da sind wir tatsächlich außergewöhnlich gut ausgestattet bei unserer Achillessehne, die ist sehr lang. Dazu kommt, dass sie sehr kräftig ist, die Achillessehne. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Fasern. Jetzt in der Fachsprache würden wir von dem Kollagen sprechen. Das sind sehr zugresistente Fasern, die aber gleichzeitig auch viel Energie aufnehmen können. Und das kann sich anpassen. So. Das heißt, wir sind an sich allesamt gut veranlagt. Wenn wir sozusagen durch die Fußgängerzone gehen würden, dann würden wir allesamt sehr, sehr gut ausgebildete Achillessehnen sehen. Und wenn wir dann aber so ein bisschen versuchen würden zu unterscheiden zwischen Profiläufer und Amateur, dann würden wir feststellen, ja, bei den Personen, die in dem Elitebereich sehr ambitioniert trainieren, können wir schon höhere Steifigkeiten feststellen, Anpassungsleistung. Aber, und das würde ich jetzt vielleicht noch mit einschieben, wir können mit gutem Zufall auch auf eine Person treffen, die sich noch gar nicht viel bewegt hat, die also vielleicht auch dem Laufsport eher fern ist, und trotz allem eine sehr hohe Achillessehnensteifigkeit vorweist. Das heißt, wir sehen auch eine sehr große Variation in der Steifigkeit der Achillessehne, eine natürliche Variation. Das ist das, was ich auch schon angesprochen hatte. Bei der Achillessehne insbesondere gibt es in der Sportwissenschaft tatsächlich schon länger die Frage, inwiefern sportliche Aktivität zu Anpassungsleistungen führt. Und da gibt es sehr kontroverse Studien. Es gibt Studien, die zeigen, ja, Profisport führt zu einer höheren Steifigkeit der Achillessehne versus keine sportliche Aktivität. Es gibt andere Studien, die scheitern an diesem Nachweis und zeigen, dass es eigentlich keine großen Unterschiede gibt. Und wenn es dann unter Sportarten verglichen wird, also wenn man sagt, ich vergleiche jetzt beispielsweise im Profisport den Laufsportbereich mit dem Schwimmbereich und meinetwegen auch dem Skispringen, da gibt es interessante Untersuchungen aus Salzburg, die zeigen, okay, es gibt Unterschiede zwischen den Sportarten. Aber auch da ist nicht wirklich klar, liegt das jetzt daran, dass diese Personen, also die Profisportlerinnen da deshalb im Laufsport so besonders gut sind, weil sie genetisch gut veranlagt sind oder weil sie unheimlich gut trainiert haben. So. Und um das vielleicht so ein bisschen aufzulösen, würde ich noch eine Studie mit einbringen, die wir durchgeführt haben, im Bereich der Achillessehneigenschaften, und zwar um so ein bisschen die Genetik kontrollieren zu können und einfach zu schauen, was macht sportliche Aktivität mit unserer Achillessehne ganz allgemein. Haben wir eine Studie mit eineigen Zwillingen durchgeführt. Und das war super, super spannend. Zum einen war die Studie an sich schon so super, super schön, weil man im Prinzip permanente Déjà-vu-Erlebnisse hatte mit den Zwillingspaaren. Man hat immer gedacht, ja, die Person habe ich doch gerade schon mal gemessen. Mhm. Aber das hat uns so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, zu schauen, ob, wenn es Zwillingspaare gibt, wo ein Zwilling aktiv ist, und der andere ist inaktiv, zu schauen, was macht es mit der Achillessehne. Und da sehen wir ganz klar, wenn wir die Zwillinge, die das Erbgut nahezu identisch teilen, vergleichen, dann sehen wir ganz klare Unterschiede. Die aktiven Zwillinge oder Zwillingsanteile hatten sehr viel höhere Steifigkeiten als die inaktiven. Wenn Krass. Wir aber, und das ist vielleicht, also war für mich zumindest ein interessanter Befund noch an dieser Studie, wenn wir aber stattdessen die gesamte Stichprobe, die wir erhoben haben, wenn wir die vergleichen und einfach aktive Personen, aktive Individuen versus inaktive Individuen gegeneinander vergleichen, dann sehen wir diese Unterschiede nicht mehr. Genau das, was vorherige Studien auch gezeigt haben. Und das spricht dafür, dass letzten Endes auch inaktive Personen genetisch sehr hohe Steifigkeiten haben können. So. Und dann kann ich das durch Training natürlich anpassen, aber wir müssen uns, zumindest glaube ich, das gut ist, wenn wir akzeptieren, dass wir von Geburt an Unterschiede haben und dass wir diese Unterschiede natürlich noch verändern können. Eine gewisse Plastizität ist da. Wir können das durch Training anpassen, aber wenn es darauf ankommt, und das ist vielleicht der Elitebereich, wo du hast das schön besprochen, da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn es wirklich um die Nuancen angeht oder ankommt, dann glaube ich, dann ist eine Person, die von Geburt an schon eine höhere Steifigkeit hat und die dann noch durch Training noch etwas steigert, sicherlich einen Vorteil.
Ja.
Gute Nachricht ist, wir können das kompensieren.
Stimmt. Anpassungen sind also für alle Menschen möglich, kann man so ein bisschen sagen. Aber trotzdem beginnen manche Leute an einem anderen Level wahrscheinlich. Genetisch. Ja, übelst spannend auch eure Studie zu den Zwillingen. Das muss man ja auch erstmal vollbringen, genug Zwillingspaare zu finden und dann das so, so intensiv zu erforschen. Super spannend an der Stelle und sehr auch bereichernd, stelle ich mir vor, für die Forschungswelt. Lass uns gerne mal auf die konkreten Anpassungen gucken, die jetzt theoretisch noch im Bereich des Veränderbaren sind. Weil wir haben jetzt schon gelernt, die Steifigkeit der Sehne ist total wichtig. Wie entstehen dann bei, zum Beispiel bei den Zwillingen, die bessere Sehne hatten, in Anführungszeichen, wie sind diese Anpassungen konkret entstanden? Was für Sport haben die gemacht und wie haben sie den vielleicht auch gemacht?
Also vielleicht fangen wir bei dem biologischen Grundprinzip an. Das hilft uns, glaube ich, sehr. Also wir haben Wenn wir das uns ein Gewebe anschauen, wie die Achillessehne, das ist jetzt gehört zur Gruppe der Bindegewebe, dann bestehen die aus Fasern. Das ist sozusagen das Grundgerüst. Und dann bestehen die aber auch aus Zellen. So, dann haben wir also Faserzellen und Fasern. Und diese Faserzellen sind in der Lage, Fasern zu produzieren. Und die Frage ist, wann produzieren die Faserzellen Fasern? Und das Prinzip ist, und das können wir auf alle Gewebe nahezu übertragen, ist, dass die Zelle permanent im Abgleich ist, wie viel Belastung sie gerade erfährt. Das heißt, wenn sie eine hohe Belastung erfährt, die vielleicht über dem ist, was sie im Alltag so erlebt, dann bekommt sie das mit und sagt, boah, es ist aber gerade eine sehr hohe Belastung. Also wenn das dauerhaft so ist, also bevor ich mich verletze, dann produziere ich lieber ein paar mehr Fasern und kräftige mein Gewebe. So. Also sie geht davon aus, sie antizipiert, dass das etwas ist, was dauerhaft anhalten kann. So. Wenn die Belastungen so sind, wie sie regelmäßig immer sind, dann wird die Zelle sagen, du, ich bin bestens ausgestattet für diese Belastung, alles ist gut. Und wenn sie zu gering sind, die Belastung, dann wird die Zelle sagen, du, ich glaube so richtig, wir sind völlig überdimensioniert, wir sind hier völlig viel zu groß aufgestellt, wir können sogar was abbauen. So. Und jetzt hatten wir aber über das Training gesprochen, das heißt, welche Belastungsreize sind jetzt interessant und relevant für die Achillessehne. Wir müssen jetzt, wenn wir über die Achillessehne sprechen, glaube ich, noch einfügen, dass die Achillessehne unter den Bindegeweben so ein bisschen die Diva ist, was die Anpassungsleistung angeht. Das heißt, die Achillessehne ist so speziell, weil sie auch so elementar und überlebenswichtig ist. Also wir müssen uns vorstellen, dass wenn die Achillessehne verletzt ist, eigentlich solche Sachen wie Fortbewegung, Flucht, all was mit Bewegung zu tun hat, nicht mehr gegeben ist. Und von daher hat die Achillessehne tatsächlich sich nochmal so richtig speziell geworden. Und die braucht so ganz besondere Reize, um überhaupt so richtig sich anpassen zu können. Und diese Belastungsreize scheinen sehr hoch zu sein. Dafür spricht momentan die Studienlage. So, und das würde auch ganz gut in unsere Befunde aus der Zwillingsstudie passen, beziehungsweise passen unsere Befunde mehr in das, was man allgemein momentan annimmt. Weil was wir herausgefunden haben in der Zwillingsstudie, wir haben nicht nur verglichen aktive versus inaktive Zwillinge, sondern wir haben versucht, noch Zwillinge zu finden, die beide aktiv sind. Und bei der Aktivität muss ich noch mit einfügen, dass keine Hochleistungssportlerinnen und Sportler waren, sondern das ist tatsächlich, wir sprechen hier über den Freizeitsportbereich, also es ist einmal, zweimal die Woche sich bewegen und das aber konstant über mehrere Jahre hinweg, ist auch wichtig. Und wenn diese Zwillingspaare, haben wir zum Glück einige Paare identifizieren können, die sehr unterschiedliche Sportarten gemacht haben. Das heißt, beispielsweise ein Zwilling ist gern Rad gefahren, hat das ein, zweimal die Woche gemacht und der andere Zwilling ist gerne laufen gegangen. So. Und jetzt können wir diese Sportarten, oder zumindest war das unser Versuch, diese Sportarten können wir unterteilen. Und wir haben sie unterteilt in High-Impact- und Low-Impact-Sportarten. Also Sportarten, die eine hohe Belastung für die Achillessehne darstellen und Sportarten, die eine geringe Belastung darstellen. Und unser Unterscheidungskriterium war, dass diese Bewegung entweder eine Flugphase hat, das heißt, während der Bewegung sind für einen kurzen Zeitpunkt beide Beine oder beide Füße vom Boden gelöst in der Luft. Das heißt, wir fliegen für einen kurzen Moment sozusagen. Oder es gibt keine Flugphase. Und wenn ich jetzt das Beispiel mit dem Radfahren und dem Laufen sehen würde, dann würde ich sagen, der eine Zwilling hat eine Low-Impact-Sportart, nämlich mit dem Radfahren, weil da habe ich keine Flugphase. Ich habe permanent Kontakt mit dem Boden oder mit dem Pedal in dem Moment. Und bei dem High-Impact habe ich eine kurze Flugphase. Da können wir aber auch Sportarten wie das im Fußballbereich, im Basketballbereich, also überall, wo wir dieses Rennen haben, haben wir diesen High-Impact. Und dieser hohe Impact, so war unsere Annahme, führt dazu, dass die Achillessehne einen adäquaten Reiz erfährt und zu Anpassungen führt. Und genau das konnten wir auch zeigen mit unserer Studie. Also die Studie zeigt, dass bei den Zwillingspaaren mit unterschiedlichen Impact-Sportarten beide körperlich aktiv sein konnten über einen langen Zeitraum und es trotzdem Unterschiede gibt in der Steifigkeit. Und zwar bei denen eine höhere Steifigkeit, die auch diese High-Impact-Sportarten oder Sportarten mit Flugphase hatten.
Okay.
Und das ist vielleicht ganz wichtig, das für sich mitzunehmen, weil sportlich aktiv sein nicht gleich heißt, dass ich damit alle Sportarten gleichermaßen gut beherrsche. Und das ist vor allem für diejenigen wichtig, die vielleicht von der einen Sportart zur anderen wechseln und dann sagen, Mensch, ich bin eigentlich super fit, ich fahre viel Fahrrad. Nächstes Jahr nehme ich mir vor, in den Laufsport zu wechseln. Und dann sich wundern, dass sie permanent, obwohl sie doch eigentlich so körperlich so fit sind, permanent solche Überlastungserscheinungen haben. Die Achillessehne permanent am Zwicken, andere Bindegewebe. Also sind ja vor allem Bindegewebsverletzungen, die dann stattfinden, ganz allgemein, auch im Bereich des Muskels. Und das kann daran liegen, dass einfach die Anpassung nicht ausreichend war. Das ist noch etwas ganz Wichtiges, was wir vielleicht aus diesen Befunden mitnehmen können.
Total. Ja, man weiß ja mittlerweile auch, glaube ich, also wir beide zumindest, die sich aber auch mit den Themen mehr beschäftigen, dass die Anpassungen in der Sehne so unglaublich lang dauern, ne? Im Vergleich zu vielleicht muskulären Änderungen ist natürlich dann auch, muss man natürlich im Kopf haben, wenn man dann zum Beispiel die Sportart wechselt. Wenn man sich aber angucken würde, innerhalb von einer Gruppe von bereits Laufenden, ja, also wenn man jetzt sich FreizeitläuferInnen anguckt. Gibt es da auch nochmal Methoden, um die Achillessehne besonders auf den Reiz des Laufens vorzubereiten oder mehr zu stellern, wenn man das so nennen kann? Weil sie soll ja steif sein, aber wir wollen sie auch nicht überlasten. Gibt es dazu Anweisungen oder sowas wie Ergebnisse, die in die richtige Richtung deuten?
Ja, ich würde da zwei Befunde würde ich, glaube ich, nutzen wollen, um so ein bisschen Empfehlungen mitzugeben. Weil es gibt zwei verschiedene Prinzipien, die wir nutzen können, um unsere Achillessehne besser an die Belastungen anzupassen. Das eine ist, wie häufig wir den Reiz setzen. Das ist also, wie häufig können wir der Zelle sagen, dass der Belastungsreiz jetzt etwas höher ist und sie dadurch mehr Fasern bildet und dadurch die Achillessehne letzten Endes dicker wird, das ist letzten Endes, der Querschnitt wird erhöht und damit kann sich die Kraft auf einen größeren Querschnitt verteilen und damit wird die Belastung insgesamt geringer. Ja, das ist das Grundprinzip. Und wenn wir dieses Grundprinzip verfolgen, dann gibt es ganz interessante Befunde von der Arbeitsgruppe um Keith Barr in Kalifornien, forscht er. Und die haben sich angeschaut, wie lange hören die Zellen eigentlich zu, wie groß die Belastung ist. Ganz einfach gesagt. Und er stellt fest, dass unsere Zellen ungefähr 10 Minuten lang aufnahmebereit sind, was die Belastungsreiz angeht. Also einfach nur, ne, das ist jetzt nicht, dass die sozusagen, dass das das Physiologische betrifft, sondern einfach nur, wie lange kann die Zelle spüren, wie hoch der Belastungsreiz ist und dann eine Antwort auslösen. Und die Daten legen nahe, dass es ungefähr 10 Minuten der Fall ist. Also nach 20 oder 10 Minuten ist die Zelle erstmal mit sich beschäftigt und leitet alle möglichen Prozesse ein, um das Bindegewebe jetzt anzupassen. Und wenn ich dann nach 20 Minuten nochmal einen Belastungsreiz draufsetze, dann ist die Zelle, die kriegt das erstmal gar nicht groß mit.
Ja. Spannend.
Und darauf folgend war dann aus der Forschung die Frage, ja, wann ist sie denn wieder bereit, etwas aufzunehmen? Und da hat man dann festgestellt, nach ungefähr 6 Stunden ist die Zelle für den nächsten Reiz aufnahmebereit. Und daraus hat sich dann so ein Trainingsregime entwickelt. Also die nutzen das vor allem im Profibereich des Footballs, um sozusagen gerade bei Kreuzbandrupturen möglichst schnell wieder in das Training einsteigen zu können, dass diejenigen, wo wirklich das Bindegewebe in maximaler Geschwindigkeit verbessert werden soll in den Eigenschaften, aller 6 Stunden einen Belastungsreiz setzen. Also wer jetzt wirklich gezielt sein Bindegewebe anpassen möchte oder vorbereiten möchte auf eine höhere Belastung, den kann man nahelegen, letzten Endes so aller 6 Stunden so einen Belastungsreiz zu setzen, wenn das
spannend
im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen der Möglichkeiten ist. So, das ist das eine. Und wenn es um das Training geht, ist natürlich die andere Frage, ja, wie hoch müssen die Belastungsreize sein? Und da hat sich gezeigt, und da komme ich zurück auf die DIVA im Bereich der Bindegewebe für die Achillessehne, dass die Achillessehne, die braucht richtig hohe Reize, scheinbar. Also die Zellen, die sind an sich erstmal, das ist ja, der Überlebensvorteil ist, wenn sie nicht sofort auf jede Kleinigkeit reagieren, das ist ein Überlebensvorteil. Und von daher sind die erstmal, muss man die richtig triggern, damit die spüren, Mensch, hier ist was. hier passiert etwas. Und diese Befunde kommen vor allem auch aus Berlin, aus der Arbeitsgruppe um Professor Arampatzis. Da ist Sebastian Bohm und Falk Mersmann noch mit beteiligt an diesen Untersuchungen, die gezeigt haben, dass vor allem Belastungen im Bereich von etwa 90% der Maximalkraft ein adäquater oder ein günstiger Stimulus sind oder ein optimaler Stimulus sind, um die Achillessehne maximal zu stimulieren. Und jetzt ist das nicht nur, dass ich das ganz kurz, diesen Belastungsreiz setze, sondern es scheint günstig zu sein, wenn wir diesen Belastungsreiz etwa für 5 bis 10 Sekunden halten. Das heißt, ich bringe mich gerade gedanklich, bringe ich mich gerade in die Beinpresse und habe jetzt sozusagen ein sehr hohes Gewicht eingestellt, was etwa 80 bis 90% meiner Maximalkraft entspricht und versuche dann einfach nur die Ferse von in der Beinpresse sozusagen gestreckte Beine und mein Fuß ist sozusagen noch flach an der Wand dran und dann versuche ich mich über die Ballen wegzudrücken. Also ich hebe die Ferse an und drück das Gewicht dadurch weg. Dadurch wird die Achillessehne gespannt und diese Spannung sollte ich dann für 5 bis 10 Sekunden lang halten. So, und was dann passiert ist, dass umgangssprachlich nennen wir das Fließphänomene, das heißt, die Bindegewebe beginnen so langsam auseinander sozusagen zu gleiten und das scheint die Zellen wiederum sehr stark zu stimulieren und die beginnen dann wieder mit der Produktion von Kollagen. Also das können wir mitnehmen, dass wenn wir unsere Achillessehne reizen wollen oder gut stimulieren wollen, gut vorbereiten wollen, dass wir dann vielleicht solche Regime, also einmal diese Zeitintervalle berücksichtigen und dann aber auch die Belastungshöhe und die Belastungsdauer mit aufnehmen. Ja,
total spannend, wie konkret auch dann eigentlich die Anweisungen sind. Also man zum Beispiel mit so Beinpressen, also Krafttraining, klassischem Krafttraining eigentlich mit hohen Gewichten würde man Veränderungen erzielen können in der Achillessehne. Ich weiß, dass so in der Trainingspraxis auch oft über plyometrisches Training in dem Zusammenhang gesprochen wird. Ist da der Reiz dann überhaupt schon stark genug? Ich meine, wir tragen unser eigenes Körpergewicht zwar dann in dem Moment, aber ist dann, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen Plyos und isometrischem Training oder Krafttraining, müsste man sich dann für eins entscheiden?
Also wenn ich jetzt nur das zugrunde legen würde, was ich gelesen habe oder was ich weiß, dann würde ich wahrscheinlich zu dem isometrischen Training, wenn es konkret um Bindegewebsanpassungen geht und Sehnen, würde ich wahrscheinlich zu dem isometrischen Training tendieren, was aber auch daran liegt, dass mein Wissensschatz im Bereich plyometrischem Training sehr gering ist. Wenn wir das aber, also mein Verständnis davon ist, dass ja in einem sehr kurzen Zeitraum hohe Kräfte wirken, vor allem durch Sprünge ausgelöst. Ja. Und wenn wir das dann zugrunde legen, also mein Kenntnisstand ist der, dass Muskulatur dadurch sehr stark angeregt wird. Und das ist vor allem das Bindegewebe, was in der Muskulatur dann vorhanden ist. Wir stimulieren die Faserzellen, also die Muskelfaserzellen. Ich würde vermuten, dass die Bindegewebe in dem Moment tatsächlich nicht wirklich den Anpassungsreiz erleben, weil einfach die Dauer zu kurz ist. Möchte an der Stelle aber überhaupt nicht ausschließen, dass das auch zu Anpassungsleistungen führen kann. Ja. Ich glaube eher, dass diese Belastung, diese hohen Belastungen, also dadurch, dass wir sehr hohe Kräfte über die Muskulatur an die Sehnen übertragen, wir eher sehr kräftige Sehnen benötigen, um überhaupt plyometrisches Training verletzungsfrei auch langfristig in unseren Trainingsalltag mit zu integrieren.
Stimmt, das ist nicht so, ja, also es ist tricky, wenn man es sauber ausführt. Bedarf schon ein bisschen Einführung und langsames Rangehen daran. Aber ja, du hattest ja schon angesprochen, es gibt ja auch noch andere Anpassungen, die passieren. Also ich glaube, es wird auch häufig für bessere Lauftechnik und so eingesetzt. Also nicht rein irgendwie die Stärkung der Sehne. Aber dass wir da dann mit isometrischem Training zum Beispiel gut fahren, ist ja schon mal voll der gute Praxistipp. Und vor allem alle 6 Stunden. Mal schauen, ob sich das in der Praxis dann so durchführen lässt, ne? Aber das Wissen haben wir jetzt zumindest an der Stelle. Wie sieht es dann eigentlich, wenn wir mal von der Sehne im Alter, da vielleicht mal hingucken, müsste sich das Training dann im Alter auch verändern? Oder baut sich diese Steifigkeit der Sehne immer ab? Weil Kollagen zum Beispiel, hast du ja vorhin als Stichwort genannt, das weiß man ja, baut ja sich schon im Alter ab oder wird weniger zumindest oder die Produktion nimmt ab oder, ne, um jetzt ganz konkret zu sagen. Da müsste man dann ja ein bisschen entgegenarbeiten, oder?
Also ganz allgemein, wie du es richtig gesagt hast, die Produktionsrate nimmt im Alter ab, weil wir einfach weniger Zellen haben. Die Zellen werden ein Stück weit weniger aktiv und können nicht mehr so viel produzieren. Das ist was völlig Normales. Paradoxerweise ist bei den Bindegeweben passiert Folgendes, dass wir im Alter in der Regel höhere Steifigkeiten in der Achillessehne oder in den Sehnen ganz allgemein messen können. So, und das scheint jetzt erstmal paradox, weil wir einerseits einen verringerten Metabolismus haben, eine verringerte Produktion von Fasern und gleichzeitig steigt aber die Steifigkeit. Und der Grund dafür, und das ist jetzt tatsächlich, da beginnt jetzt die Komplexität in der Struktur von Bindegeweben, zwischen den einzelnen Fasern haben wir einerseits Grundsubstanz, das ist hauptsächlich Wasser. Das ermöglicht, dass die Fasern sehr schön aneinander vorbeigleiten können und ist ganz wichtig für eine gesunde Physiologie der Sehne. Und zwischen den Fasern haben wir aber auch Querbrückenverbindungen. So, und da gibt es, um das vielleicht recht simpel zu halten, umgangssprachlich gibt es gute Querbrückenverbindungen und schlechte Querbrückenverbindungen. Mhm. Gute sind die, die es ermöglichen, hohe Kräfte zu übertragen, aber gleichzeitig eine hohe Elastizität zuzulassen. Und die schlechten sind die, die eben diese Elastizität vor allem reduzieren. So, und im Alter nimmt die Tendenz zu, dass diese schlechten Querbrückenverbindungen zunehmen. So, und die nehmen vor allem zu durch weniger körperliche Aktivität. Das heißt, wenn Belastungsreize weniger werden, und das können wir also diese schlechten Querbrückenverbindungen sehen wir auch bei Personen jüngeren Alters, wenn sie sich wenig bewegen, wenn sie zwangsläufig vielleicht auch ruhig gestellt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fußbruch habe und bin lange eingeschient, dann sehen wir auch in den Bindegeweben, wenn sie lange nicht bewegt wurden, sehr viele Querbrückenverbindungen, die ungünstig sind. Und deshalb ist die Beweglichkeit so stark eingeschränkt, wenn wir zum Beispiel lange Zeit, also über mehrere Wochen hinweg immobilisiert sind. Dann ist sozusagen unser Bindegewebe erstmal weniger beweglich. Ja, und das liegt an diesen Querbrückenverbindungen. Und dann wissen wir aber, wenn wir jetzt wieder in die Bewegung einsteigen, können diese Querbrückenverbindungen abgebaut werden. Und das findet auch im hohen Alter statt oder ist im hohen Alter möglich. Das heißt, natürlich ist Bewegung bis in das hohe Alter hinweg günstig für unsere Bindegewebe, weil wir dieser Steifigkeitszunahme bedingt durch schlechte Querbrückenverbindungen etwas entgegensetzen können und stattdessen unsere Bindegewebe, davon gehen wir zumindest momentan aus, elastisch erhalten und gleichzeitig auch trotzdem steif genug, um die Belastung des Alltags auszuhalten.
Okay, also im Alter trotzdem wichtiger denn je. Man weiß ja auch, Krafttraining wirkt sich sowieso positiv aus im Alter. Dann kann man die Achillessehne auch gleich mittrainieren, wenn man schon an der Beinpresse sitzt. Nicht aussparen, die Beine. Es gibt ja aber nun neben der Achillessehne auch noch andere Teile unseres Fußes. Die sind ja auch alle ziemlich interessant, wenn man sich so Belastbarkeit oder Verletzungsrisiko anguckt. Vielleicht erstmal da auch nochmal der Vergleich zu so Genetik und Anpassungen. Wie sieht's mit der Fußform aus? Hat die da irgendwie einen Einfluss auf für was für gute LäuferInnen wir sind oder werden können? Kann man die Fußform auch beeinflussen? Hol uns mal gerne da ab.
Oh, das ist ein ganz heißes Thema aktuell, tatsächlich, also im wissenschaftlichen Kontext.
Ja.
Also das ist so ein kontrovers diskutiertes Feld um das Thema Hohl- und Plattfuß. Und da scheint, das ist mein Eindruck, in der aktuellen Literatur ein Umdenken stattzufinden, beziehungsweise wir kommen mehr und mehr zu dem Schluss, dass das Wissen, worauf wir letzten Endes unsere bisherigen Annahmen aufbauen, nicht ausreicht, um die Phänomene zu erklären, die wir heute mit moderneren Messmethoden auch messen können. Also jetzt ganz konkret, das Wissen oder die Annahme zu dass Plattfüße in der Regel vor allem die Fußform ist, die bestimmte Verletzungen begünstigt.
Ja.
Diese Annahmen stammen aus Forschungsarbeiten, die wir irgendwo in den Jahren Anfang 1900 finden, 1920, 1950. Und das sind super spannende Arbeiten. Die sind, also ich lese die sehr, sehr gern. Und das waren sehr, sehr kluge und gescheite Menschen, die da an den Themen gearbeitet haben, die aber, glaube ich, oder kein Aber, sondern die waren einfach nur begrenzt in ihren Messmethoden. Das heißt, diese moderne Technologie, die wir heute haben, dass wir dreidimensional bis auf im Submillimeterbereich Bewegung analysieren können in der Bewegung, dass wir zum Teil in der Dynamik, also in der Bewegung selbst Knochenbewegungen messen können, das war zu der Zeit nicht möglich, sondern worauf zur damaligen Zeit hauptsächlich die Annahmen aufgebaut wurden, waren statische Aufnahmen des Fußes. Maximal vielleicht Fußabdruck, der tatsächlich teilweise wurde einfach nur Tinte an die Fußsohle sozusagen gepinselt und dann sind die Personen über den Gangstrecke gelaufen, dann hat man den Fußabdruck sich angeschaut und gesehen, okay, das scheint eher ein Platt- oder Hohlfuß zu sein, weil man ja, so normativ irgendwie versucht hat, seine Schubladen zu füllen.
Mhm.
Und das ist absolut legitim, nur sind diese Befunde hauptsächlich auf die Statik bezogen. Das heißt, auf den Fuß einfach nur anschauen, beschreiben und sich daraus dann ein sehr mechanisches Modell ableiten. Und da sind wir vielleicht bei diesem, das erinnert mich gerade an die Eingangsfrage von dir, wofür sind wir gemacht? Und das ist genau dieser Gedankenansatz, der zur damaligen Zeit, glaube ich, auch sehr präsent war, ist, wofür ist dieser Fuß jetzt gemacht, wenn ich einfach nur mir die knöcherne Struktur anschaue, die bestimmt ja letzten Endes hauptsächlich über Platt- oder Hohlfußphänomene oder die Fußform ganz allgemein. Und dann gibt es das waren ja letzten Endes, also die Autoren, die das geprägt haben, die haben einen sehr mechanischen Hintergrund oder kommen zum Teil aus der Mechanik. Die haben gesagt, ja, das erinnert uns ja an ein bestimmtes Brückengebilde und das erinnert uns, hier können wir eine Analogie schaffen zu diesem Bauwerk oder zu dieser mechanischen Struktur. Und so hat sich entwickelt, dass Plattfuß scheinbar etwas Schlechtes ist, weil man vermutet hat, da fehlt so ein bisschen die Stabilität, der Fuß kann nicht so richtig steif sein, der Fuß kann sich vielleicht auch gar nicht so richtig aufrichten, aber das Längsgewölbe ist doch unheimlich wichtig. Und das hat den Weg in alle möglichen Lehrbücher gefunden. Ja. Und jetzt haben wir aktuelle oder neuere Messmethoden. Wir können in der Dynamik ganz, ganz sehr erfassen. Wir können sehr viel größere Populationen betrachten, können viel mehr Menschen untersuchen und stellen fest, dass wir uns damit schwer tun, diese Befunde wirklich auch nachzuweisen.
Ach.
Das heißt, die Frage, können wir Platt- und Hohlfuß assoziieren mit bestimmten Verletzungsbildern? Das funktioniert nicht. Also da scheitern wir regelmäßig dran. Also es gibt nicht wirklich eine überzeugende Studie, zumindest nach meinem Empfinden, was ich jetzt lese, die wirklich zeigt, dass Personen, die eine bestimmte Plattfußdeformität haben, also das was, also ne, im Natürlichen, also es gibt, also bitte da auch wieder an der Seite oder gleich eingeschoben, es gibt Grenzbereiche. Die können überschritten werden, wo wir dann über pathologische Veränderungen sprechen. Aber in der natürlichen Streuung sind wir bei Platt- und Hohlfußphänomenen, sehen wir keine wirklichen Assoziationen zu Erkrankungen oder Krankheitsbildern.
Okay.
So, und das Gleiche, wenn ich sogar etwas allgemeiner spreche, und das ist jetzt eine junge, sehr junge Übersichtsarbeit, die das Ganze auch in Frage stellt, von einer Kollegin aus Australien zusammen mit Kollegen aus Kanada und den USA, die das auch ein Stück weit sehr überzeugend darstellen. Auch in der Funktion sehen wir keine großen Unterschiede. Das heißt, auch ein, was wir als Plattfuß bezeichnen würden, also ein Fuß, der vielleicht ein weniger stark ausgeprägtes Längsgewölbe hat, auch dieser Fuß zeigt in seiner Bewegung, in seiner Dynamik eine wunderbare Funktion, so wie wir sie auch bei einem stärker ausgeprägten Längsgewölbe sehen. Das heißt, mit der Abdruckphase richtet sich das Längsgewölbe auf. Wir sehen Muskelaktivität, also sehr, sehr viele Merkmale, die wir, die wir da feststellen. Und wir stellen auch fest, dass der Fuß sehr viel dynamischer, also sehr viel beweglicher ist in allen Phasen der Belastung als das, was wir bisher angenommen haben. Also von daher heißes Thema, weil gerade so ein bisschen ein Umdenken stattfindet und das ist ganz häufig auch mit Streit natürlich verbunden in der Community.
Ja, das ist ja super faszinierend, dass es da jetzt ein Umdenken gibt. Spannende Zeiten auf jeden Fall für die Forschung. In ein paar Jahren hat man da ja dann vielleicht auch nochmal andere Ergebnisse. Deswegen cool, dass da irgendwie was in Bewegung kommt überhaupt. Ist es bei den Zehen auch ähnlich? Oder gibt es da irgendwie sowas wie genetisch besonders gute Zehenstellungen, die uns beim Laufen, ja, also einen positiven Effekt aufs Laufen haben?
Also die Zehen sind ein ganz spannender Teil des Fußes, gerade wenn wir über das Laufen sprechen. Ich versuche mal bei dem Laufen zu bleiben. Also ja. Zum einen sehen wir bei den Zehen anatomisch eine Anpassungsleistung. Da können wir wieder über unsere, woran haben wir uns angepasst und tatsächlich im Vergleich wieder mit unseren nächsten Verwandten in der Primatenfamilie haben wir ungewöhnlich kurze Fußzehen. Also jetzt, wenn wir uns wieder vergleichen würden mit dem Schimpansen und dem Gorilla, würden wir super den kurzen ziehen, im wahrsten Sinne. Also unsere Fußzehen sind super kurz geraten. Und das ist evolutionär ein großer Vorteil, weil diese kurzen Fußzehen einen kleinen Hebelarm mit sich bringen und dieser kleine Hebelarm bewirkt, dass jetzt trifft dich so ein bisschen in die Fachsprache ab, ein kleineres Moment entsteht. Letzten Endes übersetzt heißt das, der Muskel muss weniger arbeiten, um den Zeh zu stabilisieren, um ihn zu bewegen. Und da sind wir wieder bei dem, Muskel muss weniger arbeiten, er spart Energie, da haben wir wieder so eine Kalorie, die gespart wird. Ja? Und da gibt es ganz spannende Untersuchungen, die zeigen, dass Personen, die lange Fußzehen haben, tatsächlich dazu neigen, eher Ermüdungserscheinungen im Bereich des Fußes bei langer Belastung zu zeigen. Also gerade sind Untersuchungen aus dem, gerade so im Bereich von langen Märschen, das sind Studien, die hauptsächlich im Militär stattfinden, konnte man feststellen, dass so lange Gewaltmärsche, wo du mit super viel Gepäck sozusagen lange marschieren musst, das heißt eine hohe Belastung des Fußes an sich schon, dass die Personen, die jetzt auch sehr lange Fußzehen hatten, also überdurchschnittlich hohe Fußzehen, dass die tatsächlich auch eine höhere muskuläre Beanspruchung empfunden haben. Und wenn die Muskeln nicht ausreichend trainiert sind, weil sie nicht vorbereitet sind, so lang zu gehen mit viel Gewicht, wenn sie ermüden, dann verliert der Fuß ein Stück weit Stabilität und dann kann das auch zu Überlastungserscheinungen führen. Ne? Dann werden die Bindegewebe stärker beansprucht. Und das ist der eine Part. Also wir können über die Länge der Fußzehen sprechen. Da sind Nuancen. Also tatsächlich, ich glaube, die allermeisten Personen von uns haben völlig normale und tolle Fußzehen. Und jetzt hattest du aber noch etwas angesprochen, was sozusagen die Stellung der Fußzehen vielleicht auch noch betrifft. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil wir hier möglicherweise sogar auf ein Mismatch stoßen. Nämlich ein Mismatch, wie unser Fuß geformt ist, nämlich ein sehr gerader Strahl des ersten Zehen, also des Großzehen, der sozusagen sehr gerade verläuft, ist auch eine Anpassungsleistung, ja, wenn wir das mit dem Schimpansen vergleichen, der hat sozusagen noch, da ist der Zeh noch abgespreizt, um besser klettern zu können. Bei uns hat sich der große Zeh sozusagen an die vier weiteren Zehen angeglichen und verläuft gerade. So, und jetzt stecken wir unseren Fuß aber in Schuhe. Und wenn wir uns die meisten Schuhe und die Schuhform anschauen, dann sehen wir, hoppla, so richtig Platz wird dem großen Zeh nicht gegeben. Und damit verändern wir tatsächlich, ohne das zu wollen, verändern wir die Stellung des Großzehen und damit auch die Hebelverhältnisse. Die Konsequenzen, die Muskelaktivität dann mit sich bringt, führt dazu, dass wir teilweise den Zeh noch stärker belasten. Wir können damit zumindest die Vermutung aufstellen, dass diese Hallux-Valgus-Phänomene, das heißt Hammerzehe umgangssprachlich, dass das zum Teil begünstigt wird durch sehr enges Schuhwerk. Wobei ich einfügen muss, dass auch bei Jäger-Sammler-Population oder Population allgemein, die barfuß groß werden, auch Hammerzeh-Phänomene also beobachtet werden. Da haben sie bloß, führen sie zu keinerlei Problemen, weil der Fuß sich von Geburt an daran anpassen kann. Also diese Variation, diese Streuung scheint etwas zu sein, was dem geschuldet ist, dass der Großzeh etwa 6 Millionen Jahre zurück noch komplett abgespreizt war und sich so langsam dann angepasst hat. Und da gibt es natürliche Streuungen, da gibt es immer mal wieder das Phänomen, dass der Zeh die Tendenz hat, eigentlich eher sozusagen abgespreizt sein zu wollen. Und da entstehen solche Hammerzeh-Phänomene. Also es ist nicht zwingend, also es ist nicht alleinig auf Schuhe zurückzuführen, aber Schuhe können dazu beitragen, dass wir den Zehen eine ungünstige Stellung geben, und das kann dann zu Problemen, Verletzungen führen. Und da sind wir genau bei dem Begriff der Mismatch-Erkrankung.
Ja, also du hast gerade Schuhe angesprochen. Darüber will ich auf jeden Fall auch noch mit dir sprechen, weil das ist natürlich auch, ja, ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, weil Schuhe auf wahrscheinlich ziemlich viele Funktionen unseres Fußes Auswirkungen haben. Du hast jetzt schon angesprochen, so der moderne Schuh beeinflusst kann auf jeden Fall unsere Zehen schon mal beeinflussen. Welche Effekte hat er noch so auf unsere Fußfunktion? Kann man sagen, der moderne Schuh ist generell eigentlich schlecht für unseren Fuß, oder hat er nicht auf alles einen Einfluss?
Also von schlecht würde ich gar nicht sprechen.
Ja, das war jetzt auch sehr unwissenschaftlich.
Völlig okay. Ich ertappe mich manchmal selber, dass ich irgendwie so gefangen bin in so einer korrekten Formulierung da, weil die Wissenschaft irgendwo da manchmal sehr, sehr präzise sein möchte. Ja. Aber wir können vielleicht auch ganz allgemein sagen, also an sich ein Schuh und ein darin befindlicher Fuß ist an sich, kann ein gutes Team sein. Ja, das sind wir dann genau bei dem Punkt. Individuelle Entwicklung, es gibt eine Anpassung. So, und wenn wir jetzt von einem Schuh sprechen, dann kann der Schuh Aufgaben erfüllen, die unser Fuß eigentlich erfüllen sollte. Das sozusagen ein Längsgewölbe zu stabilisieren, den Fußabdruck bestmöglich zu realisieren, den großen Kräften, die einwirken, irgendetwas entgegenzusetzen. Das ist letzten Endes, das sind die Aufgaben, die wir barfuß hätten. So. Ja. Um diese Aufgaben zu erfüllen, kommen wir wieder zu dem Thema, brauchen wir Energie. Ja? Es ist einfach nur Muskeln, die aktiv sein müssen, es braucht kräftige Bindegewebe, es braucht gut ausgeprägte Skelettstruktur. Und jetzt schlüpfen wir in einen Schuh. So. Und jetzt passiert genau dieser Moment, dass unser Fuß sich denkt und die Strukturen des Fußes sich denken, Wahnsinn, hier wird mir Arbeit abgenommen, ich kann Kalorien sparen. Und wir empfinden das Tragen von Schuhen als sehr komfortabel. Und das ist wieder völlig normal. Und das, was wir als Komfort empfinden, ist nichts anderes aus meiner Sicht als das Signal unseres Körpers, hey, das tut mir gut, ich kann hier Kalorien sparen. Und ich bin evolutionär, bin ich hängen geblieben, weil das ist letzten Endes etwas, was wir im gesamten Bereich, also im Bereich des Lebenden oder der Tier- und Pflanzenwelt sehen, Energiesparen ist großartig. Das ist einfach, das evolutionäre Erbe ist viel zu mächtig, um jetzt bei Schuhen da Halt zu machen. So, und wir empfinden das als angenehm. So. Jetzt gibt es im Verlauf, also wir werden ja teilweise, tragen wir Schuhe noch bevor wir gehen können, passt sich unser Körper jetzt genau daran an. Und wenn wir das kontinuierlich und ein ganzes Leben lang in diesen Schuhen groß werden, dann kann das ein tolles Team ergeben. Das Ungünstige ist, dass wir auf teilweise absurde Ideen kommen, wie zum Beispiel Sport treiben, dass wir anfangen, viel zu laufen. Und plötzlich spürt unser Fuß, hoppla, dafür bin ich überhaupt nicht vorbereitet worden, weil die Aufgaben habe ich ja bisher dem Schuh übertragen. Und das kann dann zu sehr, sehr starken Belastungen im Bereich des Fußes und Überlastungen im Bereich des Fußes führen und damit auch Verletzungen provozieren. Ja, und das ist, also von daher ist das vielleicht, dann haben wir die Tendenzen, teilweise haben wir Lebensphasen, in denen wir vielleicht das Körpergewicht auch zunimmt. Auch da kann das schnell Grenzen überschreiten, weil wir dann eine Belastung haben, die der Schuh eben nicht mehr erfüllen kann, wenn wir nicht entgegenarbeiten, indem wir zum Beispiel vielleicht noch die Einlagenversorgung verbessern, indem wir vielleicht die Dämpfung noch erhöhen. Aber wenn das nicht geschieht, dann kann auch bei höherem Körpergewicht die Aufgabe wieder dem Fuß irgendwann zugespielt werden. Und wenn das zu schnell geht, dann hat der Fuß nicht ausreichend Zeit, sich anzupassen. Und am Ende landen wir bei Überlastungen, die völlig normal sind. Das ist einfach so ein Spiel von Geben und Nehmen. Und von daher per se würde ich nicht sagen, dass Schuhe schlecht sind. Aber sie können schlechte Voraussetzungen schaffen.
Okay.
Ungünstige.
Ja. Ja, aber ich erinnere mich auch noch in Born to Run damals, war ja auch so ein bisschen das Fazit, dass Barfußlaufen eigentlich der Schlüssel zum besten Laufen ist, ne? So, und dass eigentlich alle modernen Sportschuhe unsere Füße so ein bisschen schwächen. Stimmt es, dass es die Fußstrukturen schwächt, so ein, weiß ich nicht, maximal gedämpfter Schuh? Oder ja, ist das vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, weil es hat sich dann ja auch gezeigt, dass nicht jeder einfach so barfuß laufen kann, dass auch da Grenzen gegeben sind und dass es nicht für jede Person so optimal ist.
Absolut. Ich würde es versuchen, so ein bisschen aufzuteilen. Also zum einen, wenn du das, was du gerade beschreibst, aus dem Buch Born to Run, wie gesagt, mit einer Volksgruppe, die traditionell von Kindesbeinen an sehr, sehr viel läuft. Und wenn die barfuß, und das werden die meisten Tarahumara, oder wurden die meisten Tarahumara, die zumindest in dem Buch auch noch beschrieben wurden, wenn die von Kindheit an barfuß groß werden, dann gibt es keinerlei Gründe zu glauben, dass da irgendwelche Verletzungen sich entwickeln, sondern die schaffen unfassbar viele Anpassungsleistungen, angefangen von einer starken muskulären Struktur über gute Bindegewebe bis hin zu einer sehr, sehr stark ausgeprägten Hirnschicht, die sie auch brauchen, barfuß, über jeden möglichen Untergrund laufen zu können, ne, wo auch viele Steine vorhanden sind. Also das ist ganz wichtig zu sehen, das ist der große Unterschied und das ist auch das Gefährliche, was dieses Buch auch vielleicht teilweise provoziert, dass man an der Stelle sagt, ja, wir sind ja fürs Laufen gemacht, ne, da sind wir wieder bei diesem Thema. Wir sind doch dafür gemacht, also springe ich jetzt aus meinen Schuhen raus und renne los.
Ja,
aber wir sind leider nicht angepasst genug, individuell. Und das kann dann plötzlich, habe ich Beschwerden, weil ich nach 2-3 Kilometern schon spüre, boah, das geht ja gar nicht. Vielleicht bin ich doch nicht dafür gemacht. Und dann gehe ich zurück in meine Schuhe. Also von daher ist so ein bisschen Vorsicht immer sollten wir vorsichtig sein, diese Befunde direkt auf unseren Alltag zu übertragen, weil jeder Alltag ist individuell und jede individuelle Entwicklung ist auch einzigartig. Und die müssen wir berücksichtigen. Vielleicht das ist der eine Punkt, der mir durch den Kopf geht. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, schwächen Schuhe unsere Füße. Das ist eine ganz spannende Frage, von der ich glaube, dass uns tatsächlich noch so ein bisschen das Wissen, also die wirklich wissenschaftlichen Befunde fehlen. Jetzt mögen einige vielleicht auch ein Veto einlegen und sagen, halt stopp, wir wissen doch, dass es gibt doch sehr schöne Studien, die zeigen, dass wenn wir Personen bitten, über eine längere Zeit barfuß zu laufen oder vielleicht in Minimalschuhen zu laufen, wenn wir dann nach einer gewissen Zeit Muskelquerschnitt beispielsweise messen oder Muskelkraft messen, dass wir da Zunahmen sehen. Und diese Studien dazu haben wir auch beigetragen. Das ist absolut richtig. Also wir sehen, wenn wir barfuß Schuhe oder barfuß laufen, dass wir Anpassungsleistung sehen, weil die Belastung größer sind. Und dann sind wir bei dem biologischen Prinzip, Zelle spürt, ich werde mehr belastet, also baue ich mich auf, alles gut. Was uns fehlt, ist die Studie, und ich wüsste nicht, wie ich die jetzt von heute auf morgen realisieren sollte. Was mir fehlt, ist die Studie, die zeigt, ich habe eine Person, die barfuß ihren Alltag bestritten hat und die dann im mittleren oder höheren Erwachsenenalter plötzlich sich entscheidet, Schuhe zu tragen. Und dann müsste ich genau das Gegenteil nachweisen. Ich müsste zeigen, dass die Muskelmasse abnimmt durch das Tragen von Schuhen. Also nur weil ich Schuhe weglasse und es zum Aufbau kommt, heißt das nicht unbedingt, dass wenn ich die Schuhe sozusagen plötzlich trage, dass die Struktur dadurch abgebaut wird. Also wir wissen, es gibt Indizien. Natürlich können wir Indizien herannehmen. Wir haben schöne Indizien, die zeigen, dass Einlagenversorgung dazu führt, dass wir weniger Belastung haben im Bereich der Füße. Wir haben einen geringeren Energieverbrauch, weil wahrscheinlich Muskeln entlastet werden. Wir sehen bei bestimmten Schuhmerkmalen, wie zum Beispiel im Zehenbereich, kann jeder bei sich auf die Schuhe schauen. Die meisten Zehen oder Schuhe führen dazu, dass die Zehen so etwas leicht nach oben gebracht werden. Es wird als Toe Spring bezeichnet, dieses Merkmal im Schuh. Da können wir sehr schön, oder haben wir zumindest in eigenen Studien schön zeigen können, dass das zu einer geringeren Arbeit insgesamt an diesem Gelenk führt. Und wenn der Muskel weniger arbeiten muss, ist unsere Schlussfolgerung, dass er dadurch natürlich, wenn er weniger arbeiten muss, weniger beansprucht wird und damit auch sich abbaut, also schwächer wird, umgangssprachlich. Aber den ultimativen oder unmittelbaren Beweis haben wir noch nicht geleistet. Wir können uns nur an Indizien entlang hangeln.
Okay, deswegen gibt es auch noch nicht die perfekte Empfehlung für den optimalen Schuh, nehme ich mal an. Und das wäre jetzt natürlich dann so die Praxisfrage dazu, ne?
Ja, das ist tatsächlich, also ich glaube, die Frage ist, da komme ich an den Rand der wissenschaftlichen Evidenz. Ja. Ich glaube, dass wir, also jetzt, das ist schon mehr persönliches Empfinden, vielleicht mit dem Wissenshintergrund, den ich mitbringe, würde ich sagen, dass wenn es darum geht, Strukturen aufzubauen, zu kräftigen, zu stärken, zu stabilisieren, da können wir über Muskeln sprechen, da können wir über Sehnen sprechen, über Knochen, dann würde ich mich nicht auf einen Schuh verlassen. Und woraus ich das ziehe, so ein bisschen diesen Schluss ist, wenn wir uns anschauen, was die Schuhindustrie letzten Endes uns verspricht, dann können wir gefühlt jedes Jahr einen neuen Schuh uns zulegen, weil jedes Stimmt, Jahr leider. Gefühlt ein neues Merkmal uns dazu hilft, weniger Verletzungen zu haben, unsere Strukturen zu schützen, unsere Strukturen aufzubauen. Also das ist so ein Stück weit, dass der Industrielle, also das ist ein Verkaufsargument. Und seit es moderne Laufschuhe gibt, gibt es keine klare Entwicklung, die zeigt, dass bestimmte Merkmale jetzt tatsächlich ernsthaft zu einer Verringerung des Verletzungsrisikos beigetragen haben. Und dann sehen wir in der Forschung auch da eine riesengroße Diskrepanz. Also zum einen ist die Forschung, so ehrlich müssen wir sein, getrieben ein Stück weit von dem, was die Industrie vorgibt. Also es gibt große Schuhe, neue Schuhmerkmale auf den Markt. Und durch Neugier getrieben wollen wir herausfinden, was macht das jetzt? Was passiert da? Und von daher, und trotzdem scheitern wir mit unseren Studien nachzuweisen, dass irgendwelche Schuhmerkmale besonderen Vorteil mit sich bringen. Und von daher bleibt uns wahrscheinlich nur in dem Moment, sich nicht auf Schuhe zu verlassen und wenn es um Gesundheit geht, eher probieren. Also leider, oder was heißt leider, aber einfach festzustellen, also wenn ich einen Schuh gefunden habe, mit dem ich ein Jahr verletzungsfrei gut durch das Training gekommen bin, dann ist das scheinbar ein guter Schuh, mit dem ich gut arbeiten kann. Dann kommt es so ein bisschen drauf an, welche Anforderungen ich auch selber an meinen Schuh habe. Ja, wenn ich einfach nur geschützt sein möchte vor Kleinsteinen, vor Scherben, wenn ich in der Stadt laufe beispielsweise, dann ist erstmal eine Sohle an sich nicht schlecht. Wenn ich dann noch lange Zeit laufen möchte, dann ist es sicherlich günstig, auch noch eine gewisse Dämpfung zu haben. Und dann kommen wir so langsam in den ambitionierten Bereich. Wenn ich dann natürlich irgendwie um eine Bestzeit laufen möchte, dann ist es vielleicht günstig, auch auf moderne Merkmale, wie jetzt ein besonders gepolsterter Schuh oder also so ein super Schuh zurückzugreifen, der vielleicht auch noch mit Carbon-Elementen ausgestattet ist. Und das ist so ein Kompromiss. Aber wenn ich einen guten Schuh gefunden habe, das ist zumindest jetzt mein Vorgehen, dann verlasse ich mich wirklich auf meine Erfahrung.
Ja, ist ja eigentlich auch an der Stelle ein gutes Fazit, dass das Körpergefühl mit dem Schuh immer im Einklang sein sollte. Ich glaube, das vielleicht auch so, daran sieht man dann vielleicht auch schon, ob so zum Beispiel Carbon zu jemandem passt oder nicht, weil manche Leute fühlen sich halt in dem Carbon-Schuh richtig gut, sofort, von Anfang an, und andere Leute merken, es fühlt sich sehr unnatürlich an für mich, auch nach Einlaufen und so, was man übrigens sehr sorgfältig machen sollte natürlich, auch danach merkt man dann irgendwie noch so, nee, so ganz ist es das nicht, und vielleicht da dann auch an der Stelle ehrlich zu sich zu sein, ist der erste Schritt und nicht nur auf irgendwie, ja, nach links und rechts zu gucken und zu schauen, mit welchem Schuh läuft dieser Elite-Läufer oder diese Elite-Läuferin, sich da nicht beeinflussen zu lassen, ist vielleicht auch der Schlüssel, ne?
Das denke ich auch. Also es ist wirklich, du sprichst das an, ein ganz wichtiger Punkt, sich selbst zu reflektieren, seine eigenen Voraussetzungen irgendwo auch zu reflektieren. Ja, das ist das, was wir jetzt auch im Verlauf des Gesprächs ist ja immer schon wieder aufgegriffen haben. Entwicklung in der Kindheit, individuelle Voraussetzungen, auch der Alltag, der um das Laufen herum stattfindet. Also das Laufen ist ja nur ein kleiner Bestandteil. Und wenn ich dann je nach Beruf bestimmte Bewegungsformen habe, die müssen in solche Überlegungen mit einfließen. Und dann kommt noch genetische Veranlagung vielleicht als Punkt noch dazu, den wir also als extra, nicht als bestimmender Faktor, aber als einer, der das mitbestimmen kann. Und dann ist es wirklich dieses auf sich selbst irgendwo so eine gewisse Eigenverantwortung zu übernehmen für sein Handeln und das auch sich selbst irgendwo wirklich kennenzulernen. Und das ist eigentlich das Schönste, was das Laufen einem bieten kann, ist sich selbst kennenzulernen. Also zumindest geht es mir so.
Bestimmt auch vielen unserer HörerInnen. Trotzdem wäre es ja jetzt vielleicht noch cool, ein bisschen was an Takeaway-Messages für unsere HörerInnen zu formulieren, beziehungsweise ein bisschen nach Tipps zu gucken, so für den Alltag. Weil wir haben jetzt zum Beispiel gelernt, okay, auf die Schuhe ist jetzt vielleicht nicht Verlass, um irgendwie so langfristig Verletzungen vorzubeugen. Ne? Das ist alles sehr viel komplexer. Aber gibt es Dinge, die LäuferInnen im Alltag machen können, um dann zum Beispiel fernab von Schuhen irgendwie ihre Muskeln, Sehnen haben wir schon kurz besprochen, Bänder zu stärken oder irgendwie besser fürs Laufen vorzubereiten? Ja.
Ich glaube, da bin ich in der Podcast-Reihe nicht der Erste, der das empfiehlt, Krafttraining. Mhm. Und vor allem Stabi-Training, also stabilisierendes Training mit dem eigenen Körpergewicht, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Faktor, gerade für das Laufen, also für das mit diese stabilisierenden Körperübungen, diese Core-Exercises, die ja sozusagen da ganz eng mit verknüpft sind, die adressieren kleine Muskelgruppen. Und das sind die stabilisierenden, das sind die ausdauernden. Und die benötigen wir gerade im Laufsportbereich aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Und was wir häufig übersehen oder vielleicht nicht so stark mit dem Laufen assoziieren, ist das Krafttraining. Also ich kenne das noch aus eigener Zeit als Laufgruppe. Wenn es sozusagen so bestimmte, also im Leistungskader gab es die Sprinter und Sprinter oder Sprintergruppen ganz allgemein, da gab es die Läufergruppen. Und also ganz ehrlich, wenn wir Läufer unsere Laufgruppe vom Dauerlauf kamen und wir angefangen haben, Kraft zu machen, also das ist ja schon so, ne, da hat man sich ja fast schon versteckt, weil man, ne, kommen wir sozusagen, die drahtigen Typen kommen da an und fangen da an, die kleinen Medizinbälle irgendwie von links nach rechts zu bewegen. Das assoziieren wir nicht mit Laufsport, ne, weil es wir auch nicht vielleicht auch nicht mit dem Körpertyp assoziieren. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil Total. Wir dieses Thema Kraft, und das ist ungünstig, lässt sich aber in dieser Zeit der Industrialisierung irgendwo wiederfinden, ist ein Bild entstanden, dass Kraft ist assoziiert mit großen Muskeln, mit großer Muskelmasse. Das gab es bis in der Zeit der Landwirtschaft hat sich kein Bauer verglichen durch seine Muskelmasse. Gab es ja auch nicht. Ja, sondern erst mit der Industrialisierung, ich hatte es vorhin ganz kurz angerissen, kam der Punkt, dass wir angefangen haben, Freizeit zu haben, uns aktiv mit Sportarten auseinanderzusetzen. Und plötzlich gab es Sportarten wie das Gewichtheben, wo plötzlich Muskelmassen entstanden sind, die man vorher in der Form überhaupt nicht gesehen haben, gekannt hat. Da gab es Anpassungsleistung. Und da ist dieser Laufsport als Körpertyp so ein bisschen, den assoziieren wir nicht viel mit Kraft. Stimmt. Aber das, was der Läufer und die Läuferin vor allem benötigen, ist ja nicht die große Muskelmasse, also natürlich im Bereich des Gesäßes, Gluteus Maximus, absolut, ganz, ganz wichtig. Aber was wir vor allem benötigen, sind ja kleine Muskeln, stabilisierende Muskeln. Und da möchte ich vielleicht den Bogen zurückspannen zur Eingangsfrage, wofür wir evolutionär gemacht oder angepasst sind. Ganz wichtig, und das wird häufig aus meiner Sicht übersehen, das ist ja nicht, dass wir nur gelaufen sind, sondern der Alltag bestand aus einem aktiven Alltag. Ich hatte es gerade angesprochen. Wenn ich gelaufen bin, um vielleicht auch etwas zu jagen, also das Kudu, wenn ich das tatsächlich am Ende sozusagen erlegt habe, das muss, also wenn ich 8 Stunden gerannt bin, dann bin ich 10-12 Kilometer mindestens von meinem Camp entfernt. Das muss zurückgetragen werden, da brauche ich Kraft. Wenn ich mich auf unebenen Untergrund fortbewege, dann ist das ein permanentes Stabi-Training. Das ist das, wo wir jetzt heute irgendwelche Schaummatten nehmen, um irgendwie Instabilität zu provozieren. Das kam frei Haus und das jeden Tag. Von daher, die Anteile des Trainings waren sehr viel vielfältiger. Und wir reduzieren das häufig, wenn wir über den Laufsport sprechen, nur noch auf das Laufen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir vielleicht eher von unserem evolutionär geprägten Läufertyp etwas lernen können, ist Vielfalt in unser Bewegungsprogramm einzubauen. Und dazu gehört eben ganz viel Krafttraining aus meiner Sicht.
Ja, kann ich auch nur dir zustimmen. Fand das ein sehr, sehr starkes Fazit. Vielfalt ist halt auch für LäuferInnen total wichtig. Also so dieses, ne, verschiedene Muskelgruppen ansprechen, nicht so eintönige Bewegungsmuster machen, hast du ja anfangs super gut erklärt. Das war halt dann eben nicht nur verfolgen, sondern dann auch, wie du sagst, zurücktragen oder zwischenzeitlich irgendwo hochklettern oder Wurzeln sammeln. So, das ist halt ein total vollumfängliches Training, nenne ich es jetzt mal. Und ich denke mal, wahrscheinlich, wenn wir uns im Körper was Gutes tun wollen langfristig, dann ist es nicht falsch, dann in verschiedene Trainingsarten unsere Fühler auszustrecken und natürlich auch gepaart mit Krafttraining und nicht rein auf die Ausdauerleistung zu gucken. Das hast du, finde ich, sehr, sehr schön heute beschrieben. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst und diesen super krassen Deep Dive heute in die Materie mit mir gemacht hast. Sehr umfangreich geworden, aber auch super spannend. Ich hoffe natürlich, unseren HörerInnen geht es auch so, wenn sie uns zuhören oder jetzt, nachdem sie uns zugehört haben. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute so viel Wissen hier vermittelt hast.
Sehr gern. War super angenehm, mit dir im Gespräch zu sein. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank.
Mir auch. Sehr, sehr erhellend. Wenn unsere HörerInnen dich jetzt vielleicht noch für Nachfragen erreichen wollen, weil sie dann doch, während wir geredet haben, noch mehr Fragen in ihrem Kopf aufgeploppt sind oder weitere Anlaufstellen suchen, um sich noch tiefer in die Materie einzulesen, hast du da irgendwas im Angebot?
Sehr gern. Also über die sozialen Kanäle bin ich, glaube ich, am besten zu finden über LinkedIn. Ansonsten das Profil der TU Chemnitz bin ich auch erreichbar, natürlich. Wenn man sich eher für die Forschungsarbeiten interessiert, dann ist das nachzulesen, glaube ich, die beste Anlaufstation ResearchGate. Da ist alles gut dokumentiert. Ja. Und für Input in dem Bereich ist auf den sozialen Kanälen vielleicht auch der Kanal der TU Chemnitz eine gute Anlaufstation. Wir haben auch als Institut Sportwissenschaft einen Kanal. Also Sportstudium at TU Chemnitz. Und da werden auch immer wieder Inhalte in der Art gepostet. Und von daher gern sich darüber informieren. Aber ich bin immer glücklich, da irgendwo in Kontakt oder in den Austausch zu kommen. Ja. Und ansonsten die altmodische E-Mail macht es auch.
Genau, oder ganz im Notfall könnt ihr natürlich auch eure Fragen an uns richten. Ihr erreicht uns auf Instagram unter achilles.running. Da kann ich natürlich auch nochmal alle Fragen weiterleiten an Freddy. Ja, ich würde sagen, die Links, die du genannt hast, packe ich dann wie immer in die Shownotes. Und damit sind wir raus für heute. Liebe Community, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Aktiviert gerne die Abo-Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und teilt natürlich auch die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Darüber freue ich mich natürlich immer sehr. Und ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin bleibt gesund und keep on running.